Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jetzt kümmern wir uns um etwas, das jeder und jede von uns mit Sicherheit kennt, um etwas, das gleichermaßen einen Zustand und ein Gefühl beschreibt: Alleinsein. Vielleicht sind Sie es jetzt gerade, vielleicht nur vorübergehend, vielleicht aber auch auf ganz existenzielle Weise. Aber was heißt das eigentlich, allein zu sein? Wie geht man damit um und kann man alleine auch glücklich sein? Das sind unter anderem Fragen, mit denen sich ein sehr gutes und kluges Buch beschäftigt, das gestern erschienen ist. Und zu verdanken haben wir es dem Schriftsteller Daniel Schreiber. Es heißt Allein und wir sind froh, dass wir nicht allein sind, sondern dass er bei uns ist. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Jetzt höre ich ihn nicht, aber er ist zu hören. Gut, sehr gut. Es gibt ja so verschiedene Formen und Definitionen vom Alleinsein. Du spürst diesem Gefühl und diesem Zustand nach in deinem Buch. Was war die Idee dahinter, das überhaupt zu tun?
Ja, es sollte eigentlich ein Buch über Freundschaft werden, interessanterweise. Und ich habe vor 5 Jahren angefangen, daran zu arbeiten. Und ich recherchiere immer sehr viel und lese sehr viel, weil ich den Eindruck habe, man muss es tun, um was Gutes sagen zu können. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass die Frage, die ich eigentlich habe für mich, ist, ob ich allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Und in diesem Leben spielen natürlich Freundschaften eine tragende Rolle. Und so hat sich das verschoben und immer mehr zu dieser Frage des Alleinlebens, des Alleinseins hingeschoben.
Mhm. Nun hast du ja schon mehrere Bücher geschrieben. Wir haben das allererste Mal im Jahr 2011 miteinander gesprochen. Da erschien dein Buch Nüchtern. Da ging es um Alkohol und Glück, also um die Frage, was hat das damit zu tun oder auch nicht. Also ganz oberflächlich jetzt gestellt. Danach folgte Zuhause. Man hat immer das Gefühl, du schreibst um ein Thema oder dich an ein Thema heran, mit dem du gerade auch wirklich ein existenzielles Problem hast. Ist das so? Also, dass du dich so eigentlich dem Thema Freundschaft näherst, um dann an das Thema Alleinsein heranzukommen? Also, ist es auch so eine, ja, was geht es gerade in meinem Leben? Und wie kann ich das runterbrechen auf eine Erklärung, die vielleicht andere auch interessiert?
Ja, genau. Und ja. Für mich ist es tatsächlich so, es ist sehr ernst für mich, Bücher zu schreiben. Mhm. Und das klingt vielleicht so ein bisschen trivial, aber ich könnte über nichts schreiben, was mich nicht wirklich angeht. Und die Bücher, also die 3 Bücher, die du erwähnt hast, die sind alles Essays. Mhm. Und alle 3 Bücher gehen von praktisch biografischen, autobiografischen Geschichten aus. Es geht teilweise um mein Leben. Aber letztlich geht es gar nicht um mein Leben, sondern es geht um größere Fragen. Es geht um Fragen, die wir uns vielleicht nicht trauen zu stellen oder die wir uns zumindest zu selten stellen. Es geht um Fragen, die wir als Gesellschaft viel zu selten stellen oder nicht stellen wollen. Dafür, um diese Fragen überhaupt daran zu kommen und auch um Antworten darauf zu finden, muss sich diese Art des Schreibens für mich entwickeln, die eben von dem Persönlichen ausgeht, aber immer wieder auf philosophische Ideen zurückgreift, auf psychoanalytische Ideen, auf kulturgeschichtliche und soziologische Ideen. Genau, und die, von woher diese Fragen vielleicht kommen, die wir in unserem Leben anwenden können.
Und was so ein großes Geschenk ist bei dir, also du näherst dich immer über Philosophen, also über so eine wirklich philosophische Fragen, wo man sagen könnte, oh Gott, das ist mir jetzt eine Nummer zu. Nee, also bei du erklärst das, du erzählst das, du stellst dir Fragen, deswegen ist es immer auch ein suchendes Buch, also eine suchende Geschichte, die du machst, und damit sind wir mit dir auf Augenhöhe und lernen trotzdem ganz viel. Also in dem Fall näherst du dich ja von Aristoteles bis zu dem Franzosen Roland Barthes. Und da habe ich zum Beispiel was ganz Interessantes gelesen oder erfahren, den Begriff Arcadia, den ich vorher überhaupt nicht kannte, der aber immanent mit dem Thema zu tun hat, mit dem Thema Freundschaft und auch Alleinsein. Vielleicht kannst du mal erklären, was das ist. Also du hast es, glaube ich, so übersetzt als Trockenheit des Herzens oder Verlust des Interesses an Liebe oder so. Aber vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem frühen Christentum kommt und der das Leben von Eremiten beschrieb damals oder den Verdruss den Eremiten erfahren haben. Und Roland Barthes, der französische Philosoph, ganz, ganz toll, einer meiner Lieblingsautoren überhaupt, der hat diesen Begriff umgewandelt und praktisch modernisiert. Und er fand in diesem Begriff der Arkadia oder des Arkadia so etwas wie die Beklommenheit des Herzens, eine Trockenheit, eine Bitterkeit des Herzens. Und damit meinte er eben eine Art der Einsamkeit tatsächlich, die von einer grundlegenden Hoffnungslosigkeit geprägt ist und die eben nicht mehr sich etwas wünscht, sondern die das Gefühl hat, ausgeschlossen zu sein aus dem sozialen Kontexten des Begehrens, des Liebens, die überhaupt keine Möglichkeit mehr sieht, in diesen Kontexten zu leben.
Und das ist ja dann schon, also das, was du beschreibst an Gefühl, könnte man ja auch einen Begriff wie Depression dafür finden. Oder es ist vielleicht sogar eine Vorstufe der Depression, also wo es dann tatsächlich zu einem psychischen Problem wird. Und was aber auch mitschwingt, ist ein gesellschaftliches Stigma, also mit dem wir es ja offenbar auch zu tun haben. Vielleicht können wir darüber dann nochmal reden, ein bisschen später. Wir machen, weil es ja wirklich ein komplexes Thema ist, eine kleine musikalische Zäsur und hören Musik von Curtis Wells' A Song About the Sun. Nee, oder von Sam. Sam himself, La Paz. Und bei uns ist nach wie vor Daniel Schreiber, dessen wunderbarer Essay allein gerade im Hansa Verlag erschienen ist. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, Daniel, was dich überhaupt dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, dass du 5 Jahre daran gearbeitet hast, eigentlich vom Thema Freundschaft kommt, dann eben beim Alleinsein, Einsamsein gelandet bist und dich dem genähert hast. Das ist ja wirklich, also es gibt ja verschiedene, man könnte, glaube ich, stundenlang über dieses Thema reden, weil es gibt ja auch so Unterschiede zwischen Alleinsein und Einsamsein. Es gibt das selbstgesuchte Alleinsein, des Eremiten, dann das, was mit dem man konfrontiert wird, wenn man verlassen wird, wovon, von wem auch immer. Ich habe in deinem Buch gibt es auch interessante Zahlen. Das Statistische Bundesamt hat festgestellt oder konstatiert, es gibt 17,3 Millionen Menschen in Deutschland, die allein leben. Also das sind über 40% aller Haushalte. Das ist unglaublich und die Zahlen wachsen. Also immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, allein zu leben? Oder ist es tatsächlich so, dass man sich schneller trennt und dann wieder ins Alleinsein geht? Das ist jetzt, du bist ja kein Soziologe, aber hast du Antworten darauf gefunden? Nur hast du eine Antwort darauf gefunden, warum immer mehr Menschen sich auch für diese Art zu leben entscheiden? Oder warum immer mehr Menschen so leben?
Ja, es gibt natürlich verschiedene theoretische Antworten darauf. Und meinem Gefühl nach passiert es einfach, weil sie es können. Weil es ökonomisch möglich ist, für Menschen heute allein zu leben, weil es sozial möglich ist, für Menschen allein zu leben, weil sich unsere Beziehungen so weit verändert haben, dass wir trotzdem Nähe oder genug Nähe und genug Intimität in unserem Leben durch andere Formen von Beziehungen finden können. Und ja, und ich glaube, deswegen wählen mehr Menschen das Alleinleben. Und das hat natürlich was mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, ganz offensichtlich. Und trotzdem, und das war auch ein Grund für mich, das Buch zu schreiben, habe ich immer den Eindruck, dass alleinlebende Menschen mit einem gewissen Stigma behaftet sind. Ne? Also alleinlebende Menschen wird immer ein gewisses Scheitern konstatiert. Es wird oft impliziert, dass sie ein Leben führen, das irgendwie den Leben, das wir führen sollten oder von dem wir alle träumen, dass wir es führen, entgegenläuft. Und das fand ich faszinierend. Man merkt es auch zum Beispiel an den ganzen Begriffen für alleinlebende Menschen, also alleinstehend, Single, geschieden. Das sind immer Begriffe, die als Folie, die als Normalität vorausgesetzte Paarstruktur implizieren. Und meiner Meinung nach muss man daran was ändern, auch vor allem für sich natürlich, wenn man nie frei ist von diesen kulturellen Bildern, mit denen man lebt.
Mhm. Frei ist ein gutes Stichwort, weil es begegnet ja Menschen, die allein sind, alleine leben, auch immer wieder dieser Begriff, oder von Menschen, die nicht alleine leben, sagen, du hast alle Freiheiten der Welt, du kannst machen, was du willst, keiner redet dir rein, du gehst, niemand geht dir auf die Nerven, du hast, also das ist ja auch eine Form von Freiheit, also es ist wie so ein Paradox oder wie so ein Widerspruch eigentlich, ne? Einerseits hat man natürlich die Freiheit zu tun, was man will, andererseits ist man, sehnt man sich danach eben, dass genau das nicht immer tun zu müssen, was man will oder tun zu können, was man will, oder? Und von außen betrachtet ist es genauso.
Ja, ich glaube, es sind so zwei verschiedene Phänomene. Also ich erlebe das auch, dass ich immer natürlich mit einem Rest Sehnsucht konfrontiert bin, mit einem Rest Begehren, an dem man sich gewöhnt und der vielleicht ab und zu mal wieder auftaucht im Leben und dann wieder verschwindet. Ich kann sagen, dass ich für die meiste Zeit sehr zufrieden und sehr glücklich bin allein. Und trotzdem bleibt dieser Rest. Und das andere Phänomen, was du beschreibst, finde ich genauso faszinierend, der Blick von Leuten, die in Paaren leben, auf Alleinlebende. Und der ist nämlich zweigeteilt. Der ist auf der einen Seite geht er dahin, dass man sie bemitleidet, diese Leute. Auf der anderen Seite gibt es so einen unterschwelligen Neid. Den Neid, dass diese Menschen sich praktisch nicht um die Kinder kümmern müssen, dass sie nicht familiäre Verpflichtungen haben oder nicht in dem Maße, dass sie sexuell freier sind, dass sie ihre Zeit freier gestalten können. Und interessanterweise aber würden das die Menschen natürlich, die das sagen, gar nicht machen, sonst würden sie eben nicht in Paaren leben. Und ich glaube, dass wir uns die meisten Sachen in unserem Leben gar nicht so bewusst auswählen, wie wir immer denken, sondern es geht sehr häufig um unbewusste Begehren. Es geht um psychologische und biografische Begrenzungen, Voraussetzungen, die man mitbringt. Und vielleicht hat man gar nicht die große Wahl, allein zu leben oder als Paar zu leben.
Mhm. Aha, interessant. Also all diese Fragen umkreist dieses Buch, beziehungsweise sucht eben auch nach Antworten und schafft so Raum, also sich selbst wiederzufinden oder auch die ein oder anderen, den ein oder anderen Gedanken zu finden, den man vielleicht mit dem eigenen Alleinsein noch gar nicht hatte und dem etwas abzugewinnen. Und das finde ich total, das ist das Geschenk, das du uns auch machst. Was war für dich eigentlich die größte Erkenntnis im Zusammenhang? Man wird ja auch mit dem Schreiben des eigenen Buches immer klüger, oder?
Ja, und ich bin gar nicht darauf vorbereitet, die Frage zu beantworten. die größte Erkenntnis. Vielleicht die größte Erkenntnis ist für mich gewesen, dass ich dieses Leben führen kann und dass es ein gutes Leben sein kann und dass es vielleicht in mancher Hinsicht ein schwierigeres Leben ist als das, was ich mir vorgestellt habe, als das Leben in der Beziehung, in einer familiären Struktur, das ich mir vorgestellt habe und das sich die meisten von uns natürlich vorstellen. Und es aber trotzdem möglich ist, dass es trotzdem ein gutes Leben ist. Mhm. Und ich wäre total froh, wenn die Lesenden des Buchs auf eine ähnliche Beobachtung in ihrem eigenen Leben stoßen.
Ich würde jetzt mal stellvertretend für die Lesenden dieses Buches sagen, ja.
Super.
Das vollzieht sich tatsächlich beim Lesen dieses Buches. Es ist unglaublich interessant und man bekommt einfach auch Lust. Ich meine, du erzählst ja sehr viel über dein Alleinsein, auch ohne dich in den Mittelpunkt des Buches zu stellen. Du erzählst von Freundschaft, du erzählst von Praktiken, wie man mit dem Alleinsein auch leben kann. Du gärtnerst, du strickst, du wanderst, also all diese Dinge. Also dieses Suchen oder dieses Alleinsein, was du dir gesucht hast, wie du das mit Leben erfüllst und trotzdem nicht einsam bist. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, das du dir machen kannst und uns mit diesem Buch dann eben auch. Daniel Schreiber über seinen, wie gesagt, sehr wahren und klugen Essay Allein, erschienen bei Hansa Berlin für 20 €. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Danke für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.